Einen wunderschönen guten Abend, liebe Geschwister, zur letzten Bibelstunde in diesem Halbjahr. Nach dieser Bibelstunde machen wir zumindest mit dem Petrusbrief, soweit ich weiß, mit dem Petrusbrief eine sechswöchige Pause und danach im September geht es weiter. Also am 5. September, nur zur Erinnerung, machen wir im Petrusbrief weiter. Und deswegen mein Ziel heute, Kapitel 2, 1 bis 10 fertig zu machen, sodass wir diesen Abschnitt zumindest so abschließen können und dann nach den Sommerferien im September, am 5. September, alle wieder uns so zahlreiche treffen und dann sozusagen es losgeht mit dieser praktischen Anwendung von all dem, was wir jetzt 2 Jahre lang im Petrusbrief uns angeschaut haben. Da geht es dann um den Wandel in der Welt, von der Obrigkeit, in Leben in der Familie, mit den Ehepartnern, in Leitsituationen, in Verleumdungen, in all diesen ganz, ganz praktischen Dingen werden wir dann lernen und sehen, was das Wort Gottes uns sagt. Und so möchte ich heute noch abschließend uns darauf ausrichten. Natürlich werde ich nach 6 Wochen euch wieder daran erinnern, das bleibt mir nicht oder euch erspart. Ich mache es gerne, dass wir wissen, was es geht. Aber so mein Ziel ist, dass wir heute zumindest diesen Abschnitt guten Gewissens abschließen können. Nicht alles gesagt, aber zumindest das Wichtigste und ich hoffe intensiv genug. So dass das gelingt und dass wir das schaffen, das wollen wir auch beten und dazu stehen wir auf und ich mache dann den Abschluss. Amen. Jesus Christus, wie gut, dass wir zu dir kommen dürfen, alle unsere Lebenssituation mit all unseren Anliegen, mit unserem geistlichen Hunger, mit unserem leiblichen Hunger, mit unseren geistlichen Nöten, mit unseren natürlichen, körperlichen Nöten. Herr, du bist unser Herr, du bist unser König, du bist unser Erlöser, du bist unser Heiland. Und zu wem sollen wir sonst gehen? Und deswegen bin ich froh und dankbar, dass wir dich haben und dass wir nicht nur selbst, sondern dass wir all unsere Geschwister, unsere Gemeinde vor dir bringen dürfen und sie umbeten dürfen und bitten, Herr, dass du dir hilfst, Herr, dass du ihnen hilfst, dass du ihnen Kraft gibst und stärkst, auch in dieser Krankheit, auch jetzt bei der Valentine, dass mit dem Bandscheibenvorfall, Herr, dass Linderung geschieht, dass sie sich erholen kann, zu Kräfte kommen kann. Wir dürfen alles wirklich im Beten und alles für zu deinen Füßen legen. Und alle anderen, die jetzt mit Namen wir jetzt nicht nennen, aber in unseren Herzen sind und in unserer Gemeinde, legen wir zu deinem Thron der Gnade und bitten um deine Barmherzigkeit im Eingreifen. Jesus Christus, das alles wollen wir erbitten, aber wir wissen zugleich, Herr, dass das alles irdisch zeitig begrenzt ist und dass du nach deinem Willen das auch uns lassen kannst und wenn du willst, das tust. Und wir wissen, dass das Eigentliche kommt und das Eigentliche und das Wichtigere und das Ewige ist, dass wir im Geist wachsen, auch wenn wir äußerlich abnehmen, dass wir da gestärkt werden, gefestigt werden und auf dich ausgerichtet, auf die Zukunft, auf die Herrlichkeit, auf die uns wartet, dass wir eben in den Leiden und in den Schwierigkeiten nicht mutlos werden, den Trost nicht verlieren. Und das bitte ich dich, dass diese Bibelstunde auch dazu ein Stück weit dazu beitragen kann und uns da ausrichtet. Herr, schenke Kraft, schenke Weisheit, eine Vollmacht in der Auslegung deines Wortes. Herr, ich bin mir bewusst meiner Begrenztheit und kann nur das sagen, wovon ich überzeugt bin, wovon ich glaube, davon will ich reden. Und ich bitte dich, Herr, wenn es in deinem Willen ist, Herr, bestätige es, mach es klar, mach es deutlich. In den Herzen lass es zu einer Freude werden, dass es sich gelohnt hat, heute auf den Weg hierher zu machen. Das will ich von dir bitten, Jesus, in deinem Namen. Amen. Richte einen Gruß aus, Willi, an deine Frau von uns. Also, liebe Geschwister, noch einmal Petrusbrief, nicht nur einmal, also noch einmal heute, aber noch einmal die Verse 1 bis 10 im 2. Kapitel will ich mit euch heute noch mal lesen. Und vielleicht wagst du das Experiment und guckst nicht in deine Bibel rein und versuchst es aufwendig mitzureden, mit aufzusagen, schaust, wie weit du kommst, ja? Okay. Das ist schön. Also, 1. Petrus Kapitel 2, Abvers 1. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Zu ihm kommend aus zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Lasst auch euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Dass sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber das Volk Gottes geworden seid. Die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Der Grund, warum ich mich oft verlese, liegt natürlich in meiner Leseschwäche. Der andere Grund ist, weil ich schon in Gedanken das eigentlich auswendig sage und gar nicht da lese, was da steht. Und dann merke ich, oh, die Formulierung ist manchmal an dieser Stelle doch etwas anders. Dann merke ich, okay, alles klar. Also ich hoffe, dass ihr diese Übung beibehält und versucht, die Bibeltexte auswendig zu lernen. Wir beschäftigen uns mit diesen Versen, mit der Berufung, deine und meine Berufung, und haben gesehen, dass wir diese herrliche Berufung haben zu einem heiligen Priestertum, mit der Berufung, Gott geistliche Schlachtopfer darzubringen. Und welche Art von geistlicher Schlachtopfer wir darbringen sollen, das ist der Gegenstand unseres Studiums letztes gewesen, in den letzten Bibelstunden. Und ein wesentliches und für mich ein wichtiges Opfer. Warum ist das wichtig? Weil jeder von uns das darbringen kann. Ist das Lob unserer Lippen. Das haben wir uns angeschaut, vom Hebräerbrief haben wir uns angeschaut, um zu sagen, das ist das Opfer, was Gott wohlgefällig ist, wenn wir es ihm darbringen, und dazu ist jeder von euch berufen. Und es gibt viele Gelegenheiten, das zu tun, wirklich viele Gelegenheiten, das zu tun. Wenn wir beten, und ich freue mich darüber sogar, wenn sagt, wir beten und die Leute anfangen zu beten und dann aufhören müssen, weil ein anderer schon betet. Dann denkt, da gibt es ein Anliegen zu beten, man muss dann warten und warten, bis er wieder dran ist, weil er gerne beten möchte. Das ist gut. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, wenn wir sagen, wir wollen zusammen beten, dann gibt es Zeit zum Opfern. Das ist eine gute Gelegenheit. Wie gesagt, da braucht man keine Ordination, da braucht man keine Bibelschulausbildung, da braucht man keine Berufung, wo man sagt, okay, jetzt komm nach vorne, wir berufen dich zum Beter. Ja. Das dazu ist jeder von uns Einzelnen berufen und in der Lage, und sei es nur, ich ermutige euch, und sei es nur zu sagen, Jesus, ich liebe dich, Punkt. Sag, ich kriege nicht mehr raus. Wenn ich mehr rede, da stottere ich, habe keinen Ankrieg, aber das kriege ich noch hin. Ja? Ich danke dir, Gott. Zack, und ein Wohlgeruch steigt in den Himmel. Weil trotz der Angst und der Überwindung und all das, es kostet einen. Und man ist bereit, diesen Preis zu zahlen. Darf ich euch das sagen? Ein Opfer, das dich nicht kostet, ist nicht viel wert. Ist so. Wenn du dieses Opfer so aus dem Ärmel rausschüttelst, dann, ich weiß nicht, ob das Gott verherrlicht. Das klingt vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht. Aber wenn es dich viel kostet, das riecht ganz besonders gut. Ich denke immer wieder an diese Begebenheit von David, als er nach der Sünde mit Bathseba und nach dieser Erkenntnis, nach diesem Bußgebet, das er wirklich innig gebetet und gesagt, Herr, ich bin schuld, vor dir bin ich schuldig geworden, ein Herz suchst du, ein zerbrochenes, ein demütiges, ein bußbereites Herz suchst du. Schlachtopfer kann ich dir geben, willst du aber eigentlich nicht. Das ist nach diesem Verständnis. Er geht und opfert Gott, er sucht sich eine Stelle und er sucht sich einen Berg, wo später ein Tempel gebaut worden ist, wo die Opfer dargebracht worden sind. Er sucht sich diesen, und da ist ein Bauer, und der Bauer sagt, der König kommt und will hier einen Altar bauen und ein Opfer da bringen. Sagt er, was für eine Ehre. Und dann sagt dieser Bauer zu dem König David, darf ich dir das alles bezahlen? Ich bring dir die Tiere, du musst nicht deine, darf ich das dir? Und David könnte sagen, das ist aber günstig heute, das Opfer. Das ist ja praktisch. Da komme ich mit meinen Schafen wieder zu Hause und dann habe ich noch ein paar übrig. Das ist ja, heute war ein guter Gottesdienst.
Ich bin echt gut weggekommen. David weiß, nach so einem bußfertigen Gebet, er sagt nicht, ja, vielen Dank, das ist schön, sondern er sagt, nein, den vollen Preis, ich werde zahlen. Das, was es kostet, das bezahle ich. Es musste ihn kosten. Und deswegen denke ich, ein Opfer, das einen nichts kostet, ist nicht viel wert. Und wenn du denkst, ah, das kostet mich aber Überwindung, weißt du, dann ist es viel wert, wenn du es überwindest. Und nochmal, und wenn du sagst, danke. Und im Herzen hast du so viel gebetet, aber aus dem Mund kam nur ein Danke. Und dann sagt unsere liebe Schwester sogar am Sonntag, in kurzen Gebeten, eine bessere Einladung gibt es ja nicht, gell? Niemand wird es dir übel nehmen, wenn du nur einen Satz sagst, weil es war ja gewollt. So, wir haben die Möglichkeit und ich ermutige uns einfach nochmal. Und wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wir haben das Gebet, wir haben die Lieder. Bevor wir starten, ich saß da und ich höre die Lieder und ich denke, wir opfern gerade. Und ich hoffe, dass alle da sitzen und in diesem Bewusstsein, wir opfern Gott gerade Lobpreis. Wir singen in einem Lied. Oder wir singen immer vor der Bibelstunde drei Lieder und dann mein Mund bewegt sich, meine Gedanken, die kennen ja die Texte schon. Oh großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, das läuft so, aber gedanklich bin ich was weiß ich wo. Bei meinem Nachbar, bei zu Hause, bei meiner Krankheit, keine Ahnung. Kostet mich nicht viel. Aber selbst wenn es ein bisschen Konzentration kostet, bei der Sache zu bleiben, beim Wort zu bleiben, das kostet einen was, dann ist es wert. Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Es darf uns was kosten, weil er es uns wert ist. Er ist es wert. Und ich glaube, in dem Bewusstsein, wenn wir merken, er ist es wert, dann sind wir bereit, eben einen Preis zu zahlen. Aber wenn es nicht wert ist, nicht wert, wenn uns auch das nicht bewusst ist, dann eben nicht. Also wir haben die Möglichkeit, dann in Liedern. Und da ist die ganze Gemeinde eingeladen, jeder Einzelne. Er darf dann nicht nur beten, er darf das mitsingen. Und wir haben in unseren Gottesdiensten zum Beispiel genug Gelegenheit zu mitsingen. Bevor der Gottesdienst losgeht, opfern wir. Mittendrin opfert der Chor, wir dürfen an diesem Wohlgeruch teilnehmen. Danach können wir miteinander singen. Wir haben genug Gelegenheit, auch da ein Opfer darzubringen. Es ist nichts, was, kommen halt Lieder, kommt der Anbetungsteil, sondern in dem Bewusstsein, unser Dienst ist ein heiliges Priestertum und wir wollen Gott einen Lobpreis unserer Lippen bringen. Und in diesem Bewusstsein singen wir. Und ich sage, für mich ist es so, wenn das, was ich glaube in meinem Herzen, ich dann da vorne oder in meinem Liederbuch oder da auf der Tafel lese und das übereinstimmt, boah, dann macht das was mit meinem Herzen. Und dann, wenn noch die Melodie schön ist, was gibt's noch Besseres, gell? Wenn die Melodie noch so herrlich ist und wenn dann die Musiker noch wunderbar spielen, das ist der Höhepunkt. Wenn das alles stimmt, dann ist natürlich herrlich. Aber wisst ihr was? Da kann sein, dass gar keine Musiker da sind. Oder sogar schief mal spielen, aus Versehen. Ist egal. Weil letztendlich das in meinem Herzen, das Lied, das auf meinem Herzen liegt, das ist, was Gott ein Wohlgeruch ist. Das ist, was Gott angenehm ist. Und das ist unser Dienst. Einer von den vielen Opfern, die wir Gott als Rauchopfer darbringen. Aber das ist unser Dienst. Und dazu ist die ganze Gemeinde eingeladen. Darf ich sagen, das ist das allgemeine Priestertum. Allgemeine Priestertum aller Gläubigen. Wir haben nicht ein allgemeines Lehrertum, wir haben nicht ein allgemeines Ältestetum, wir haben nicht ein allgemeines Diakonentum, wir haben ein allgemeines Priestertum und je nach den Gaben entsprechend. Aber ich glaube, dass jeder von euch dazu berufen und in der Lage ist, mindestens Gott ein Lob darzubringen. Eine Stelle möchte ich euch zeigen und dann eben endlich mal zum anderen Opfer kommen. Geht mal mir kurz in die Offenbarung, Kapitel 5. Ich finde das Bild, das Johannes uns zeichnet, das er selbst bekommt und uns vor Augen malt, das erinnert ganz stark an das, was Petrus meint und was wir im Alten Testament als Schatten und Bilder haben. Und das drückt es sehr, sehr gut aus, was unser Opfer eigentlich in diesem Lobpreis ist. Also Johannes bekommt ein Schau in den Himmel vor dem Thron Gottes, das Kapitel 4. Und dann in Kapitel 5 sieht er, der auf dem Thron sitzt, hat einen Ratschluss in eine Buchrolle geschrieben, die Offenbarung seines Ratschlusses. Und dann findet er niemanden, der es aufmachen kann. Dann gibt es doch jemanden, die gute Nachricht. Und das ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Und nachdem er ihn sieht, merkt er, das ist ja nicht ein Löwe, das ist ein Lamm. Und dann beginnt die Szenerie. Also da steht das Lamm wie geschlachtet. Und jetzt lese ich ab Vers 6, Kapitel 5. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen, inmitten der Ältesten, ein Lamm stehen wie geschlachtet. Das heißt, es ist lebendig. Wer ist dieses Lamm? Jetzt opfern wir. Jesus, zack, ein Opfer da gebracht. Ja, wer ist dieses Lamm? Jesus Christus. Steht wie geschlachtet, das heißt, er steht, das heißt, wieder auferstanden. Er war tot und jetzt lebt. Das Lamm steht wieder, obwohl es geschlachtet ist. Es steht, das heißt, es lebt. Das ist das Bild der Auferstehung Jesu. Das ist wieder lebendig geworden. Das heißt, wir haben hier, wir werden hineingenommen in die Zeit nach der Auferstehung, nach der Erlösung. Und dann heißt Folgendes. Stehen wir geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Das sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, also dass Jesus geht zu dem Vater und empfängt dieses Buch. Und als er das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24. Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten an jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. So, nachdem das Erlösungswerk vollbracht ist und der Vater alles dem Sohn übergibt, den ganzen Ratschluss, die ganze Herrschaft, die ganze Macht, die in dieser Buchrolle versiegelt ist, und er sagt, jetzt bist du dran, Sohn. Und nachdem der Sohn die Herrschaft annimmt, das heißt, die Inthronisierung sehen wir hier, passiert Folgendes, dass alle jetzt den Sohn anbeten. Und wie wird es beschrieben? Jeder hat eine Harfe in der Hand. Das Bild, wenn wir es jetzt runterbrechen, da steht jeder mit einer Gitarre da. Kennt ihr den Spruch, jeder Christ ein Gitarrist? Ja. Also da stehen sie alle mit einer Harfe da. Das heißt, sie, was tun sie? Sie beten an, sie singen. Sie singen ihm. Und das heißt, ich finde interessant, eine Harfe und was noch? Eine goldene Schale, und das finden wir aus dem Alten Testament, das sind die goldenen Räucherschalen, die die Priester gebracht haben und auf ihnen ein Räucherwerk für Gott dargebracht wurde. Und dann wird uns gesagt, das sind Gebete der Heiligen. Freunde, so gut, dass wir im Neuen Bund leben, dass nicht jeder von euch mit einer Schale hier auftauchen muss, mit Räucherwerk. Aber jeder soll mit einer geistlichen Schale voller Räucherwerk. Also ihr müsst eine Schüssel mitbringen, und diese Schüssel müsste voller Anbetung Gottes. So, und dann macht ihr den Deckel auf und dann, ich hasse die Zeiten, wo in meinem Herz kein Gebet auf dem Herzen ist. Kennt ihr das? Wo man denkt, ich sollte beten, aber nichts da ist. Da merkt man, man ist leer. Da gibt es kein Gebet der Anbetung. Manchmal sogar nicht mal ein Gebet des Seufzens. Das ist keine gute Zeit. Darum braucht es immer wieder zurück zum Wort, zurück zu vor den Thron, zurück zu dem Lamm, zurück zu dem Löwen und dann sehen, oh, und als sie das sahen, ihn vor Augen gemalt bekommen, dann beginnen sie, dann bringen sie ein Loblied und ich liebe das. Da sind die Gebete der Heiligen und dann heißt es, und sie singen ihm ein neues Lied. Dann beginnen sie zu singen. Opfern. Und jetzt schaut mal, und sagen. Der sagt, ja, aber ich kann nicht singen. Vielleicht mag der eine gar nicht singen. Darum geht es nicht. Hier geht es nicht nur, dass wir Melodien. Und sie sprachen. Kennt ihr das? Kennt ihr die Stellen Weihnachten, als die Engel bei den Hirten? Und erschienen bei den Engeln der Engel der himmlische Herrscharen. Und sie sangen, Ehre sei Gott in der Höhe. Nein, und sie sprachen. Wir haben da so einen Engelschor immer vor Augen. Da waren viele und sie sprachen. Hier geht es nicht, ob das sie eine Melodie beherrschen oder nicht, ob das mehrstimmig war oder nicht. Sie sprechen, sie bekennen. Sie bekennen mit dem Lob ihrer Lippen. Ehre sei Gott in der Höhe. Das ist ein Opfer. Darum geht's. Und ich sage so, und selbst wenn du dann bei einem Lied, ich kann es nicht singen, aber nur deinen Mund bewegst, deine Lippen, bring Gott ein Opfer. Sie singen natürlich ein neues Lied. Warum ein neues Lied? Weil wir eine neue Erlösung haben. Es gibt ein altes Lied. Kennt ihr dieses alte Lied? Wir kennen viele alte Lieder. Und manche sind sehr, sehr gut. Alte Lieder, das alte Lied ist das Lied des Mose. Das ist die Erlösung, die Gott durch Mose geschenkt hat. Eine irdische, eine zeitliche Erlösung von einem irdischen Machtführer, von einem irdischen Sklaventreiber, von all diesen Dingen. Und hier gibt es ein neues Lied, eine neue Erlösung, eine weit größere, eine weit herrliche, eine umfangreichere, von einem größeren Feind und so weiter. So, das ist ein neues Lied, es gibt eine neue Erlösung. Nicht mehr das Lied des Mose muss gesungen werden, sondern das Lied des Lammes, ganz genau. Und das ist, was wir singen. Diese Erlösung haben wir mitgemacht. Wir haben nicht die in Ägypten mitgemacht, wir haben diese mitgemacht. Und die verherrlichen, singen wir, bekennen und danken Jesus dafür. Also das ist, um mit diesem Bild zu sprechen, mit Opferschalen, mit Harfen und in den Armen, treffen wir uns, weil wir Gott Ehre geben wollen. Ein Grund, warum wir das zusammen tun. Warum wir das zusammen tun. Und glaubt mir, zusammen ist besser als alleine. Ja, es ist viel, Gott zu loben, es ist herrlich zusammen. Ja. Also, lasst uns noch ein, zwei Opfer miteinander anschauen. Ich möchte euch bitten, mit mir in den Epheserbrief zu gehen. Epheserbrief Kapitel 4. Also, jetzt muss sitzen, drei Bibelstunden haben wir über Lobpreis unserer Lippen gesprochen. Jetzt müssen wir das tun. Jetzt kommt das nächste Opfer, das wir darbringen sollen, das Gott verherrlicht, wozu wir berufen worden sind. Ich habe das ist ein dreifaches Opfer. So wie das erste Opfer, das ich euch genannt habe, ein zweifaches war, nämlich Lobpreis und Anbetung und Gebet. Also Gott Lied singen, Danke sagen und ihn anbeten und im Gebet ihm nahen. Das ist im Prinzip das Gleiche, aber hat zwei Seiten. Das Opfer, das ich euch zeigen möchte, ist ein dreifaches Opfer. Und so sind wir schon bei fünf. Obwohl wir über eins erst, oder über zwei jetzt reden, eigentlich sind es fünf. So, jetzt ein dreifaches. Ich lese euch Kapitel 4 ab Vers 31. Epheserbrief. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat, als eine Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. So, das ist das nächste Opfer, Vergebung, Erbauung und Liebe. Das sind die Opfer, die Gott wohlgefallen, wenn sie bringen. Und spätestens hier, das kostet uns was. Das ist nicht einfach immer, aber das kostet. Und darum ist es dann viel wert. Also, Paulus schreibt und er sagt, wir sollen, so wie Christus Gott ein Opfer dargebracht hat, zu seinem Wohlgeruch, Gott hat eine Opfergabe dargebracht, als Schlachtopfer hat er ihn dargebracht. Und das war Gott ein duftender Wohlgeruch. Und er sagt, ahmt Christus nach, macht's wie er. Was war das für ein Opfer, das Jesus dargebracht hat? Er hat die Vergebung geschaffen zwischen Gott und Mensch und Mensch und Mensch. Er hat das zu der Erbauung des Leibes getan, alles, was er getan hat. Und das hat er aus Liebe getan. Und Paulus kommt auf diesen Punkt und sagt, wandelt in der Liebe, so wie auch Christus geliebt hat. Das ist Gott ein Opfer, eine Opfergabe, ein Wohlgeruch. Deswegen kann er kurz vorher sagen, ertragt einander in Liebe. Und wenn er sagt, ertragt einander in Liebe, dann meint er damit, es ist nicht einfach, miteinander in Liebe zu ertragen. Und wir sprachen darüber, über unser neues Herz und unsere Berufung, dass wir eine beständige und eine ungeheuchelte Bruderliebe haben sollen. Und jetzt kommt Petrus an den Punkt und sagt, Freund, das ist eine Opfergabe. Wenn wir das tun, wenn uns das echt was kostet, dann ist es nicht umsonst, sondern es ist Gott ein Wohlgeruch. Es verherrlicht ihn, es preist ihn. Wenn wir das, was wir sagen, wie wir miteinander reden, entweder Bitterkeit, Wut oder Zorn oder Geschrei, Lästerung, weggetan, das ist das verherrlicht nicht. Das ist kein Opfer, das Gott wohlangenehm ist, wenn wir übereinander schlecht reden, wenn wir einander verleumden, wenn wir übereinander lästern, wenn wir all diese Dinge tun. Das verehrt Gott nicht. Das verehrt Gott nicht. Ich erschrecke über uns Christen, ich sage ganz bewusst so, damit keiner und ich mich da nicht rausnehme, wie wir es einfach schaffen, so Gott zu verunehren dadurch. Ja. Und das aber alles noch als christlich zu verpacken, das ist echt erschreckend. Aber das ist, deswegen Paulus sagt, das macht nicht, stattdessen was. Seid aber zueinander gütig, mitleidig, vergebt einander, wie auch Christus euch vergeben hat. Das ist ein Beispiel, ein Vorbild. Dieses Opfer sollen wir darbringen. Das ist Gott eine Opfergabe, ein Schlachtopfer, das für ihn ein Wohlgeruch ist. Und habt ihr schon mal von Oswald Chambers gehört? Das ist ein auch ein Brite gewesen, soweit ich weiß, ein junger Mann. Ich bin sogar schon älter als er. Das hätte ich nie gedacht. Als ich zum ersten Mal gelesen habe, war er eigentlich für mich alt. Und es hieß, dass er jung gestorben ist. Ich glaube, um 39, 38 ist er gestorben. Ja, sogar 36, ja. Und das gibt ein Büchlein von ihm. Das ist, glaube ich, sogar ein Andachtsbuch. Das Äußerste, mein Äußerstes fürs Allerhöchste, ja. Und er spricht darüber, sich selbst als Opfergabe auf den Altar zu legen. Das heißt, sich da komplett zu verleugnen und sich Gott auszuliefern. Und er spricht von diesem Opfer. Mit all den Konsequenzen, mit all dem, das, was das für ihn als Folge hat, im Umgang mit anderen auch. Sein ganzes Leben hat er darin verstanden, eine Opfergabe zum Wohlgeruf. Weil er das Evangelium in Jesus Christus so liebte, war er bereit, in das zum Äußersten zu gehen. Und er ist dann in Kriegsgebiete gegangen und war dann da Lagerpastor, nee, nicht Lager, Soldatenpastor oder wie. Und hat dort angefangen, bitte? Militärpfarrer. Und hat dann dort Gebetsstunden und Bibelstunden gehalten in Zelten und Gott hat vieles gewirkt. Und der ist, wie gesagt, mit 37, 38 gestorben, mit einem Blinddarm. Und seine Frau war eine begnadete Stenografschreiberin. Also die hat Steno-Schrift. Ja? Ihr wisst alles besser, das finde ich voll gut. Und zumindest die Begriffe. und sie hat alle seine Predigten und Bibelstunden und alles, hat an Steno mitgeschrieben. Und also, nachdem er gestorben war, hat sie die Fülle genommen und hat angefangen, das abzuschreiben. Und dann sind überhaupt die ganzen Bücher entstanden, die ganzen Andachtsbücher und alles sind eigentlich sozusagen die Aufschriebe seiner Frau von seinen Predigten. Und sein Segen und der Dienst ist weit größer nach seinem Tod, als er vorher war. Also sich hingegeben und man denkt, guck mal, so mit jungen Jahren gestorben, was war? Aber das ist ein Wohlgeruch für Gott, wo angenehm war. Und Gott hat dieses Opfer genommen und vervielfältigt. Mir als junger Kerl war das zum Gewinn. Das war eine meiner ersten geistlichen Bücher, die ich gelesen habe. Und gedacht habe, oh, mit dieser Hingabe wünsche ich mir. So Gott zu lieben, so bereit, sich für ihn aufzuopfern. Und nicht ich muss, sondern einfach zu sehen, aus Liebe zum Evangelium hat er das getan. Das kostet sogar das Leben und Jesus Christus kostet dieses Leben. Aber es war eben vor Gott ein duftender Wohlgeruch. Und Paulus gebraucht die Sprache genauso wie Petrus. Es ist nicht eine Anlehnung an die Sprache des Alten Testaments, sondern hier bekommen die Opfer des Alten Testaments ihre eigentliche Erfüllung und ihre eigentliche Bedeutung. Das waren alles Schattenbilder. Was bedeutet, eine Opferschale zu bringen? Was bedeutet, ein Schlachtopfer darzubringen? Was bedeutet, ein Brandopfer darzubringen? Was bedeutet, das hat Gott wohlgefällig, Wohlgeruch? Hier beginnt es, sich alles zu verwirklichen und zu erfüllen. Und ich sage jetzt nicht nur vergeistlichen, sondern das ist die eigentliche Bedeutung all dieser Opfer. Also, brauchen wir da eine Ordinierung nochmal dazu? Muss man warten, bis man an einem Tag irgendeinen Dienst für Gott tun kann? Unsere Opfergaben, die können wir jeden Tag aufs Neue darbringen. Oder ist sie ihm vorenthalten? Aber das ist ein Dienst, den wir jedes Mal aufs Neue Und ich glaube, wir wissen ganz genau, wann es uns viel kostet, in welcher Situation dann viel geopfert werden muss. Und das ist eigentlich ein guter Gedanke, oder? Wir wissen, wenn wir in die Situation kommen, wo es eigentlich schwierig wird und man an dem Punkt, wo es am schwierigsten, könnte es die größten Opfer geben. Also nicht die Katastrophenopfer, die könnte es dann auch geben, sondern da könnte das größte Wohlgerufsopfer geben. Warum? Wenn man da diesen Weg geht. Große Herausforderung, aber auch ein großer Segen darin. Ich will dir eigentlich einfach deutlich machen, dass bevor wir über die großen Sachen reden, wir merken, dass unser Dienst als heiliges Priestertum beim Essen beginnt. Segne, Vater, diese Speise. Kann ich das sagen, weil ich das immer sage? Oder ich kann sagen, Herr, ich weiß, von wem ich es habe. Und ein Opfer ihm darbringen. Ihn beginnt beim Essen und Trinken. Und alles andere wird damit eingeschlossen. Ja, und manchmal sind die Opfer eben ein Wohlgeruch und manchmal eben nicht. Fühle ich mich ertappt. Okay, darf ich euch noch zwei vorstellen? Hebräer 3, 10, Vers 16. Weil ich will noch bis Vers 10 kommen. Deswegen, diese Opfer müsst ihr euch selbst noch erschließen. Aber ihr kennt sie, ich glaube, ihr kennt sie. Hebräer Kapitel 13 nochmal, Vers 16. Da haben wir schon ein Opfer entdeckt. Das erste, ein herrliches Opfer. In Vers 15 haben wir das Opfer entdeckt. Durch ihn lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobpreis darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. So, das ist das Opfer. Jetzt möchte ich euch noch eins vorstellen, Vers 16. Das Wohltun und Mitteilen, aber vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen. Das ist sehr praktisch, oder? Sehr, sehr praktisch. Ich will es positiv machen, wirklich. Ich will es positiv machen. Ich gehe davon aus, jeder von euch liebt Gott so riesig, dass er denkt, Mensch, ich armer Wurst, was kann ich denn Gutes für Gott tun? Was könnte ich für Gott tun? Manche denken, ja, ich habe keine besonderen Gaben, habe keinen besonderen Platz, keinen besonderen Dienst. Was kann ich tun? Und dann, ja gut, dann kann ich wenigstens beten. Freunde, das ist eins der größten, herrlichsten Opfer, die uns in der Bibel dargestellt wird. So, versteht ihr, was ich meine? Ich will euch die Kostbarkeiten, die Herrlichkeit zeigen, deines Dienstes, das spielt das Alter keine Rolle. Keine Rolle. Alter und Rasse und Platz, keine Rolle. Genau das Gleiche hier, was könnte ich tun? Das Wohltun und Mitteilen, aber vergesst nicht. Das sind Opfer, die Gott wohlgefällig und wohlgenehm. Wenn jemand mir was Gutes tut, und ich sage euch wirklich so, wenn die Geschwister mir etwas Gutes tun, in dem Moment weiß ich, sie bringen Gott ein Opfer. Die bringen nicht mir ein Opfer, sie bringen Gott ein Opfer. Ich bin natürlich dafür sehr, sehr, sehr dankbar. Aber ich weiß, das ist etwas, was Gott verherrlicht. Jede gute Tat, jedes Wohltun, aufeinander Acht geben, das ist nicht vergebens, es ist nicht vergebens Mühe. Und auch wenn es uns wiederum was kostet. Und wenn ich nur einen Tisch decke oder was Gutes koche oder ihnen was Gutes tue oder sie besuche oder lasst uns im Kontext von Markus-Evangelium bleiben und ich sie einöle, ihnen eine Massage gebe, Haare wasche, einkaufen gehe, zu Hause putze. Ein Wohlgeruch. Wusstest du, dass du damit Gott verherrlichst? Und wahrscheinlich gab es schon mehr Opfer, als wir ahnten, bei denen Gott sehr, sehr dankbar ist. Und vielleicht könnten wir noch mehr opfern. In diesem Bewusstsein. Es ist nicht nur etwas, was zwischen uns passiert, es ist etwas, was vor Gott geschieht. Es ist alles zum Ruhm und Preis seiner Herrlichkeit. Alles, indem wir ihm ein stetes geistliches Opfer darbringen. Und indem wir so ganz praktische Dinge machen, sagt die Bibel, das sind geistliche Opfer. Herrliche geistliche Opfer. Ist das gut? Nicht gut. Es sei denn, ihr opfert da nicht viel, dann ist nicht gut, die Nachricht für euch. Ist klar. Aber du denkst, oh, das ist ja voll gut, ich bin ja voll drin in dem Dienst. Ja, ich weiß, man wird immer denken, man kann immer mehr. Auch wiederum, so praktisch, so praktisch. Es ist nichts Ungeistliches. Für den Herrn, das verherrlicht ihn. Gib mir mit mir kurz in Philipperbrief, Philipper Kapitel 4. Ich glaube, das ist eine gute Motivation. Wenn man Menschen vor Augen hat, dann fällt es einem schwer, manchmal den Dreck wegzuräumen, das Einkaufen zu gehen, die Haare zu waschen. Keine Ahnung, jemandem etwas gut zu tun, etwas von seinem abzugeben, denkt man, oh. Aber wenn man dieses Bewusstsein tut, ich für den Herrn, ich glaube, dann ist das viel einfacher. Viel einfacher, weil wir den Herrn mehr lieben als die Menschen. Leider. Oder nicht? Also, Philipper Kapitel 4, Vers 17 und 18. Das ist ja ein Dankesbrief, den Paulus schreibt an die Philipper, voller Dankbarkeit, sitzt im Gefängnis und wisst ihr, was er sagt? Den ganzen Dank, 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 Dank. Er opfert. Er opfert in diesem Brief, opfert er Gott Dank, weil er in seinen schlimmsten und schwierigsten Umständen Gott die Ehre gibt. Er bringt Gott einen Dankopfer. Und dann ermutigt die Philipper eben dieses Opfer auch darzubringen und er spricht auch noch eben andere Opfer an. Ich lese ab Vers 17. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rettung mehrt. Ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe die Fülle, das sagt er im Gefängnis, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Seht ihr, wie die Formulierungen dann immer wieder gleich auftauchen? Das sind die gleiche Begrifflichkeit, die gleiche Thematik. Von was redet er? Von einer Unterstützung. Er ist im Gefängnis und die schicken ihm Geld, sie bringen ihm einen Mantel, sie bringen ein Brot, sie bringen was zu trinken, bringen was zu essen und erleichtern ihm die Gefängniszeit. Und er sagt, ich suche nicht die Frucht. Ich suche nicht das Geld, ich suche nicht das. Darf ich jetzt sagen, wenn Paulus sagt, wenn ich euch bitte, mir zu helfen, dann suche ich eure Opfer. Ich will, dass ihr opfert. Jetzt kann man natürlich als Ausrede sagen, ich will nur eure Opfer, gebt schon her. Glaubt mir, das hat Paulus nicht so gedacht. Ja. Er sagt, ich habe gelernt, mit wenig und mit viel umzugehen. Aber wenn ihr mir das gibt, dann erinnert Paulus noch, das gebt ihr nicht mir. Und das ist auch nicht mein Anliegen, dass es mir immer gut geht. Ich bin froh, Paulus ist dankbar, sagt, ich bin froh, dass ihr für mich sorgt, danke. Aber mir geht es nicht in erster Linie, dass ihr mir Gaben bringt. Mir geht es in erster Linie, dass ihr Gott ein Opfer darbringt. Auf den Tag eurer Rettung, dass es genug Anbetung und Dankbarkeit gibt. Ich will, dass ihr Gott ein Wohlgeruch darbringt, ein Opfer, ein Wohlgefällig, dass es Gott gefällt. Das ist mein Anliegen. Ich will, dass ihr opfert. Und in diesem Zusammenhang, mit Geld, mit Gaben, Unterstützung, das Wohltun und Gutes tun nicht vergesst. Das ist, was der Hebräerbriefschreiber sagt. Paulus spricht ebenfalls darüber. Das ist eine andere Art, in der wir Opfer darbringen können. Kompliziert? Eigentlich nicht, gell? Und alles, ja, ist nicht so geistlich. ist nicht so. Ja, im Gottesdienst oder da gibt es andere Dienste, die man dann viel heiliger und ehrbar und verherrlichender tun kann. Nein, 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 nein. Das sind ganz, in erster Linie, ganz praktische Dinge in deinem Leben, in deinem Alltag. Es beginnt mit deinem Mund und geht über deine Hand. Und das ist etwas, was Gott verherrlicht. Dein Denken, dein Handeln, dein Reden und dein Tun. Das verherrlicht Gott. Und entweder ist es angenehm, ein Wohlgeruch, oder eben nicht. Ein geheiliges Priestertum berufen, um diese geistliche Schlachtopfer darzubringen. Gehen wir zurück zum Petrus, oder wir sind in Petrus, zumindest gehen wir wieder in unsere Verse hinein. Eine Sache möchte ich euch kurz hinweisen, noch als Erinnerung. Also, Petrus spricht und sagt, Gott hoch willkommen, angenehm. Gott, diese Dinge sind willkommen. Mehr bringt sie zu mir. Ich will sie, ich nehme sie an. Aber jetzt schaut mal, wie und nur wie geht das? Wann sind diese Opfer, alles was wir tun, reden, denken, handeln, wann ist das für Gott ein Wohlgeruch? Wann gefällt es ihm? Wann sind sie willkommen? Wann kann sie Gott annehmen? Ja, so ab der Spende von 500 Euro ist gut, ab 1000 ist Wohlgeruch. Da freut man sich. Ab so einem Dienst, ab Kochen für 5 Leute, gut, ab 10 Leute für 20, das ist schon mehr ein Wohlgeruch. Ab wann ist es unangenehm, ab wann ist es viel, ab wann ist genug, wann gefällt es Gott, wie viel muss man tun, damit es Gott wohlgefällig ist und angenehm ist? Schaut mal, was Petrus schreibt. Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Das ist die einzige Art und Weise, wie das, was du tust, zu Gott ankommen kann und er es annehmen kann. Darf ich so sagen? Ohne Jesus kannst du dich anstrengen, kannst du spenden, kannst du arbeiten, humanitär dich einsetzen, güterweise Züge und LKWs nach Osten fahren, Klamotten verteilen, du kannst dich Engagement in Suppenküche, all das machen. Und du tust einen guten Dienst an Menschen. Wohlgeruch, das Ganze, dass es vor Gott zum Wohlgeruch ist, nur durch Jesus Christus. Alles, was wir haben und sind, haben wir aus ihm. Unsere Erlösung, dass wir Menschen existieren, unsere Erschaffung, unsere Existenz, unsere Erlösung, alles haben wir von ihm. Durch ihn haben wir das. Und wir können nichts Gott zurückbringen, nichts ihm als Dank zurückbringen, außer nur durch Jesus Christus. Denn alles ist von ihm, durch ihn und zu ihm. Nichts von dir. Das ist das Erste. Es kommt von ihm und durch ihn. Das andere ist aber, kein Werk, das du tust, darf ich nur sagen, und jetzt bleiben wir mal bei Geld, und selbst eine Million und wie viel du spenden könntest, würde Gott niemals ein Wohlgeruch sein, wenn darauf nicht das Blut Jesu Christi besprengt wäre. Denn niemals kann Geld und eine gute Tat, ein gutes Werk vor Gott ein Wohlgeruch erzeugen. Es reicht niemals, dass Gott sagen kann, oh, das ist aber schön, das ist jetzt aber gut, hast du aber toll gemacht, das gefällt mir. Alles in und durch das Erlösungswerk Jesu Christi. Das heißt, wenn wir mit unseren kläglichen Opfern, mit unseren Stimmen und mit unseren Taten, wenn wir in Jesus Christus Gott nahen durch das Blut, durch die Erlösung, dann können wir sicher sein, es wird Gott gefallen. Wisst ihr warum? Weil wir es tun, damit wir Christus verherrlichen. Weil wir ihm Jesus Danke sagen. Weil wir ihn vom Herzen lieben und sagen, oh Vater, oh, so danke, danke für deinen Sohn Jesus Christus. Und um des Herrn willen mache ich das. So gut ich es kann, wie ich es kann, aber für den Herrn. Ich liebe meine Frau wegen des Herrn, ich liebe meinen Mann um des Herrn. Ich liebe meine Eltern um des Herrn und ich mache das für den Herrn. Meinen Arbeitgeber, ich mache es für den Herrn. Alles, was ich mache, für den Herrn, für Jesus. Er ist es mir wert. Und Gott sagt, oh, das ist ein gutes Opfer, das will ich. Denn es ist das Einzige, was Gott will. Das, wer verherrlicht wird, das Lamm auf dem Thron. Und sie bringen die Räucherschalen und die Lieder und sagen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist. Das ist das Ziel all der Anbetung. Das heißt, all der Dienst und all die Opfer müssen diese Zielrichtung haben. Anbetung Jesu Christi. Daraus können wir natürlich einiges zurückschließen. Bis in die ganz praktischen Fragen. Sehr herausfordernd für jede Gemeinde, für uns auch. Wer darf Gott opfern? Wer soll Gott opfern? Welche Opfer, in denen wir dann tun, kommen bei Gott überhaupt an? Nur in Christus und durch Christus Jesus, oder? So vieles wird getan. Wer kann überhaupt ein Opfer durch Jesus Christus bringen? Wer? Der Jesus Christus hat, der wiedergeboren ist. Der Vater sucht solche Anbeter wie in Wahrheit und im Geist. Und wer den Geist nicht hat, ist nicht ein Kind Gottes, sagt der Römerbrief Kapitel 8. Wir können nicht in und durch Jesus Christus ein Opfer darbringen, wenn wir Christus nicht haben. Das ist ernüchternd, erschreckend, dass man bei all der Humanität und sozialem Engagement einen vergeblichen Gottesdienst haben kann, richtig? Jetzt erinnere ich euch nur ganz kurz an Markus Kapitel 7, weil ich gerade in diesem Abschnitt so intensiv drin bin für mich. Da ist ein Volk, das sich so engagiert Und Gottes Wort sagt, euer Dienst ist vergeblich. Euer Dienst ist vergeblich. Und es war ja so intensiv für Gott ein Dienst. Und er sagt, dieser Dienst, diese Verehrung ist vergeblich. Warum? Weil sie nicht in Christus war. Weil sie den Christus leugneten. Weil sie ihn sogar töteten. Konnte dieser Dienst, den sie getan haben, und der hat viel gekostet, konnte keine Ehre Gott bringen, weil sie nicht Christus verherrlichte. Ihr Fleisch verherrlichte, ihre Religion verherrlichte, sich selbst verherrlichte, aber nicht Christus verherrlichte. Das heißt, jeden Dienst, jedes Opfer, das wir darbringen, wenn es darum geht, dass wir die Herrlichkeit einbekommen, dann war es das. Dann haben wir unseren Lohn, sagt die Bibel, schon dahin. Wenn Leute kommen und sagen, das war ein tolles Gebet, Mensch, wie du beten kannst. Und du denkst, ja, hast du verstanden, hast du echt gehört, habe ich lang geübt. Dann war es mit dem Lob. Oder Mensch, hast du gut gepredigt oder hast du gut gedient und all diese Dinge. Und wenn es dir darum ging, diesen Lob zu erhaschen, dann sagt Gott, dann war das. Aber wenn es dein Anliegen war, Christus zu verherrlichen, wisst ihr, was die Bibel sagt? Dann sammelt ihr Schätze im Himmel. Dann sammelt ihr Schätze im Himmel. Wahre Anbetung, unser Opferdienst in Christus Jesus, durch Jesus Christus. Gott wird kein anderes Opfer annehmen. Kein anderes Opfer annehmen. Kein anderes Opfer als nur durch das Blut eines fehlerlosen Opfers. Und das ist allein Christus. Vermag Gott ein Opfer des Wohlgeruchs auszulösen. Du kannst keine andere Opfer bringen ohne dieses Sündopfer. Du musst kein Sündopfer darbringen, aber du musst in Christus darbringen. Dieses Opfer ist ein für alle Mal dargebracht. Und auf Grundlage dieses Blutes, das hast du, darfst du alles andere Gott opfern. Könnt ihr mir soweit folgen? Okay, dann gehen wir weiter. Jetzt bringt Petrus einen Schriftbeweis. Ein Schriftbeweis, der Gott, wirklich Gott sei Dank, wir schon gelesen haben. Das haben wir gemacht, weil wir die ganzen Bibelstellen, die in Bezug den Eckstein und Stein des Anstoßes, die haben wir uns angeschaut vom Psalmen. Und was Petrus macht, ist, er zitiert, und jetzt ich lese nochmal ab Vers 6. Denn es steht in der Schrift geschrieben, denn es ist in der Schrift enthalten, so steht's. Denn es ist in der Schrift enthalten. Jetzt Petrus, ich erinnere euch noch, Petrus sagt nicht, das ist so ähnlich wie im Alten Testament, sondern sagt, es steht, es ist enthalten, das, über was wir reden, das steht da in der Schrift. Und redet vom Alten Testament, von den Schriften, und dann zitiert er sie, siehe, ich lege in Zion aus einem auserwählten, kostbaren Eckstein von und wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt den Stein, den die Bauleute verworfen haben. Dieser ist zum Eckstein geworden. Er nimmt jetzt die ganzen Zitate aus dem Alten Testament, Psalmen und all das, was wir auch gelesen haben, Jesaja, und ich habe euch die Stellen gezeigt. Er nimmt sie und er sagt, das steht darüber. Und das, was wir erleben, das, was hier geschieht, die Ablehnung des Christus, die Ablehnung dieses Opfers, sie können nicht diesen Priesterdienst tun, da kann kein wohlgefälliger Priesterdienst geschehen, weil sie den Eckstein und den Grundstein für diesen Ort der wahren Anbetung, des wahren Tempels, die haben ihn verworfen. Sie haben ihn verworfen. Und er zitiert diese Stellen und sagt, guck mal, da steht's, da steht's, da steht's, da steht's. Sie haben ihn verworfen und dieser Stein, denn die Bauleute, die waren verantwortlich, dass Ganze aufzubauen, denn das ist, sag ich mal, das Lehrgerüst. Sie haben es verworfen. Dieser ist zum Eckstein geworden. Er ist aber die Ausrichtung von allem. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Und jetzt, da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort. Je nach Übersetzung kann man sagen, sie stoßen sich, weil sie dem Wort nicht gehorsam sind. Kommt das Gleiche heraus. Da sie nicht gehorsam sind, da sie gegen diese Wahrheit rebellieren, das, was Gott im Alten Testament in Bezug auf dein und mein Priesterdienst verkündigt hat, das, was Gott über den kostbaren Eckstein verkündigt hat. Das, was Gott gesagt hat, durch wen er den wahren Tempel bauen wird, wer diesen wahren Tempel bauen, wer ihn bauen wird. Er wird mein Sohn sein und ich werde sein Vater sein. Könnt ihr euch erinnern? Haggai. Als wir dann eben waren, dann in 1. Chronik, Kapitel 17, David, der Davidische Bund, ich will dir ein Haus bauen, du baust mir kein Haus, sondern mein Sohn wird dir ein Haus bauen, David. Und diesen Sohn haben sie verstoßen, der den wahren Tempel, den Ort der wahren Anbetung, des wahren Opfers bauen soll. Sie haben ihn verstoßen, der ist ihnen zum Ärgernis geworden. Sie haben dem Wort der Verkündigung des Alten Testaments, der Verheißung, sie haben sie nicht gehorcht. Also die waren nicht gehorsam gegenüber dieser Weisung Gottes. Sie haben es abgestoßen, das war für sie ein Ärgernis. Kann nicht sein, wollen wir nicht. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sich an dem Wort, weil sie diese Wahrheit nicht wahrhaben wollen, weil sie dieser Wahrheit ungehorsam sind. Darum ist das permanent ein Anstoß. Interessant, nicht weil sie diese Wahrheit nicht kannten oder weil sie sie nicht verstanden haben. Nein, weil sie ihr nicht gehorsam wollen. Sie haben sie gehört, ihnen wurde es verkündigt, ihnen wurde es gesagt und sie wollten es nicht glauben, nicht gehorsam annehmen. Und darum stoßen sie sich an diesem Wort. Und dann kommt ein heftiger Satz, wozu sie auch bestimmt worden sind. Und den muss ich jetzt in 5 Minuten euch erklären. Wozu sie auch bestimmt worden sind. Habe ja schon angekündigt, dass ich darüber mit euch nachdenken möchte. Ich weiß nicht, was es mit dir macht, wenn du das liest. Du sagst, ja, was können sie dafür, gell? So, sie stoßen sich diesem Ungehorsam dem Wort und die sind halt dafür bestimmt. Da steht man von Gott, ich bin ja dazu bestimmt. Was kann ich dafür? Du hast mich bestimmt, dass ich ungehorsam bin. Und wieso klagst du mich dann noch an, gell? Ist ja ungerecht. Lass uns ein paar Weichenstellungen kurz stellen. Kann sein, dass Gott ungerecht ist. Ist es überhaupt ein denkbarer Gedanke? Allein wenn man uns, da müssen wir vor Ehrfurcht erzittern, wenn wir in irgendeiner Weise das Gott unterstellen wollten. Oder nur so ein Gottesbild in uns tragen würden. Des ungerechten Gottes. Undenkbar. Die Schrift sagt, wie könnte er ein ungerechter Gott, der Welt Richter sein? Er kann per Definition nicht ungerecht sein. So. Das heißt, wenn aber jemand kommen würde und sagt, ich bin ja dazu bestimmt, ungehorsam zu sein, warum richtest du mich? Das ist ungerecht. Jetzt überleg mal, was ist die Antwort? Schweig. Geht dich nichts an. Undenkbar, warum? Weil es kann nicht sein, dass es ungerecht ist. Weil wird Gott niemand ungerecht richten. Könnt ihr mir folgen? Ich will jetzt nicht zu hart oder unbarmherzig sein, aber wir müssen aufpassen, dass wir gerade an diesen Wahrheiten nicht genau das tun, was uns dieser Text beschreibt. Dass sie sich an diesem Wort stoßen. Es gibt viele Wörter in dieser Bibel, an denen man sich stoßt, weil das in unser Gottes- und Menschenbild nicht hineinpasst. In unser Glauben und in unsere Rechtfertigung, in unsere Erlösung nicht hineinpasst. Und dann stößt man sich daran. Weil man diesem Wort nicht gehorcht. Was bedeutet das? Bedeutet das, dass Gott vor Grundlegung der Welt gesagt hat, ich bestimme euch, dass ihr ungehorsam seid? Nein, weil ich das in der Schrift nicht finde. Ich möchte euch ein, zwei Stellen zeigen, was die Schrift sagt. Woher kommt alles Böse? Jakobusbrief. Jakobus 1, 13 zum Beispiel. Kurz zurückblättern. Woher kommt Ungehorsam? Woher kommt Rebellion? Woher kommt Macht es Gott? Schafft Gott in einen Menschen mit einem bösen Herz des Ungehorsams? Sagt Gott, du hast mich so gemacht. Niemand sage, Vers 13, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht wenn er von seinen eigenen Begierden fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn er Begierde empfangen hat, bringt er die Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet hat, gebiert sie den Tod. Wer ist verantwortlich für den Ungehorsam, für die Rebellion, für die Sünde? Der Mensch, nicht Gott. Du kannst nicht sagen, Gott, warum hast du mich so gemacht? Die Schrift sagt, niemand kann sagen, Gott macht das. Das ist das Erste, was ich euch zeigen möchte. Das ist undenkbar. Und Jakobus spricht über diese Thematik. Das andere geht mit mir in Römer 2. Römer 2, 4 bis 6. Ich lese ab Vers 1. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, Mensch. Es gibt keinen Entschuldigen für dich. Keine Ausrede. Keine einzige. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, Mensch. Jeder, der da richtet, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Denn der, den du richtest, tut dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, die so etwas tun. Denkst du aber dies, Mensch, der du die richtest, die sowas tun und das selbst verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zu Buße leitet? Nach deiner Störigkeit und deiner unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Wer ist dafür verantwortlich, was sagt die Schrift, für das Gericht? Du selbst. Allein der Grund, dass Gott nicht sofort da ist, in Jesus Christus die Welt richtet, ist die Gelegenheit, dass du Buße tun sollst. Die Langmut Gottes ist dazu da, damit du zur Umkehr kommst. Und du verachtest, jeden Tag verachtest du das. Du bist selbst dafür verantwortlich. Du hast jede Zeit, jede Gelegenheit, spätestens heute hast du das Wort gehört. Du hast keine Ausrede. Keine einzige. So. Und wichtig, häufst du dir selbst den Zorn Gottes. Du selbst, aus deinem Herzen kommt er vor und du bist dafür verantwortlich. Du hast keine Entschuldigung. Du kannst nicht sagen, ja, ich bin dazu bestimmt. Jetzt möchte ich euch eine andere Stelle zeigen und dann kurz auflösen. Apostelgeschichte 13. Apostelgeschichte 13. Paulus, seine Missionstätigkeit in Antiochia und Pisidien. Er geht in die Synagoge, predigt das Evangelium in herrlicher Art und Weise, er legt das Alte Testament aus und zeigt ihn über diese Dinge, über die ich mit euch schon gesprochen habe. Von ihm habe ich es gelernt, über Jesus Christus verkündigt nach dem Alten Testament. Und die Juden hören das. Und viele ärgern sich daran. Ich lese ab Vers 37, Kapitel 13, Vers 37. Der aber, den Gott auferweckt hat, sah die Verwesung nicht, so sah euch nun kund, ihr Brüder, dass durch diese euch die Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Mose nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder Glaubende gerechtfertigt. Wahnsinn, gell? Zack, das Evangelium. Wir haben es gehört. Und jetzt schaut mal. Seht nun zu, dass nicht eintreffe, was in den Propheten gesagt ist. Seht ihr, Verächter, und wundert euch und verschwindet. Denn ich wirke ein Werk in euren Tagen, ein Werk, das ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt. Also ich werde etwas tun und ihr werdet es nicht glauben. Genau das passiert. Ein Stein des Anstoßes. Und dann, als sie aber hingegangen sind, zu wem redet er gerade? Wenn er sagt, ihr Brüder. Zu den Juden. So, als sie hingegangen sind, baten sie, dass er am folgenden Sabbat diese Worte noch einmal zu ihnen geredet werden möchte. Als aber die Synagogenversammlung sich aufgelöst hatte, folgten viele der Juden und der anbetenden Proselyten, den Paulus und Barnabas, die zu ihnen sprachen und ihnen zuredeten, beharrlich bei der Gnade Gottes zu bleiben. Am nächsten Sabbat aber versammelt sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Das ist Wahnsinn, gell? Als aber die Juden die Volksmengen sahen, wurden sie vor Eifersucht erfüllt. Nicht in erster Linie, was Paulus gelehrt hat, sondern auf einmal kommen Leute in den Gottesdienst. Da stimmt was nicht. Da, die hängen nun den Paulus hinterher und jetzt Personenkult und Neid. Nicht in erster Linie Auslegung, sondern Eifersucht erfüllt und widersprachen dem, was Paulus geredet worden ist und lästerten. Sorry, dass ich jetzt gerade das auf mich bezogen habe. Paulus aber und Barnabas sprachen freimütig. Zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden, weil ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht für würdig haltet. Siehe, so werden wir uns den Nationen, so wenden uns zu den Nationen. Wir gehen jetzt zu den Nationen. Warum? Weil ihr euch selbst nicht des ewigen Lebens für würdig erachtet. Ihr wollt's nicht. Ihr haltet das nicht für würdig. Und darum gehen wir zu den Nationen. Zuerst müssten wir es euch sagen. Jetzt gehen wir zu den Juden. Zuerst den Juden, dann den Heiden. So. Also, aber der Vorwurf ist, ihr seid halt dazu bestimmt, dran sich zu stoßen. Nein, der Vorwurf, ihr erachtet es nicht für würdig. Ihr wollt nicht, oder? Seht ihr das mit mir? Und jetzt geht man in Römer Kapitel 9. Also, was ich euch zeigen möchte, ist, wir haben die Schrift und was die Schrift uns lehrt, ist die absolute Verantwortlichkeit, oder? Der Mensch ist dafür verantwortlich. Und wenn Petrus dann sagt, sie sind dran gestoßen, weil sie sich nicht für würdig halten, oder dass sie dazu bestimmt sind, dann ist es jetzt nicht, ach, was können sie halt anders dafür tun? Viel konnten sie tun. Sie konnten dem Wort gehorchen. Sie konnten das Wort annehmen. Jetzt noch die Stelle und dann mache ich Schluss. Dann greife ich das nochmal nach den 6 Wochen nochmal auf und dann gehen wir weiter. Ich verspreche es. Römer 9 ab Vers 19. Du wirst nun zu mir sagen, warum tadelt er noch? Der ganze Zusammenhang ist, dass Paulus sagt, es liegt nicht an dem Laufenden und nicht an dem Wollenden, sondern sich an dem erbarmenden Gott. Und dann sagt er, dazu habe ich Pharao erweckt, damit ich ihm meine Herrlichkeit zeige. So. Und dann sagt jeder, ja, das ist ja ungerecht, wieso tadelt er dann noch, wenn Gott eh nach seiner Gnade wirkt und es nicht am laufenden Wollenden liegt. So, warum tadelt er dann noch? Denn wer hat seinem Willen widerstanden, wenn Gott es will? Wenn Gott will so, was kann ich denn dagegen? Gell? Oh, wie oft höre ich das von Christen. Vers 20. Ja, freilich, Mensch, wer bist du, dass du das Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zu dem Former sagen, warum hast du mich so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht die Macht, über den Ton aus derselben Maße das eine Gefäß zu ehren, das andere zu Unehre zu machen? Er zitiert übrigens Jesaja. Wenn aber Gott willens, seinen Zorn zu erweisen und seine Macht zu erkennen zu geben, mit vieler Langmut die Gefäße des Zorns ertragen hat, die zum Verderben zubereitet sind. Und wenn er handelte, nachdem den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen des Erbarmens zu erkennen gebe, die er zu seiner Herrlichkeit vorher bereitet hat, und dann sagt er nämlich an uns, es gibt 2 Arten von Gefäßen. Gefäße, die Gott verherrlichen und Gefäße des Erbarmens und der Gnade und die Gefäße des Zorns. Beides verherrlicht Gott. Sein Zorn und seine Gnade. Jetzt aber, achtet auf den feinen Unterschied. Paulus sagt nicht, dass Gott die Gefäße des Zorns vorher bereitet hat. Das sagt er über wen? Über die Gefäße der Herrlichkeit, die er zuvor bereitet hat. Wann war das zuvor? Vor Grundlegung der Welt. Wann hat aber die, und was sagt er über die Gefäße des Zorns? Wenn aber Gott willens ist, seinen Zorn zu erweisen und seine Macht zu erkennen zu geben, mit vieler Langmut die Gefäße des Zorns ertragen hat, die zum Verderben zubereitet, vor Grundlegung der Welt? Nee. Die zubereitet sind. Gegenwartsform. Wann wurden die Gefäße des Zorns zubereitet? In der Zeit, nicht vor Grundlegung der Welt, weil sie sich nicht für würdig erachtet haben, weil sie dem Wort ungehorsam sind, weil sie sich daran gestoßen haben, weil sie es von sich gestoßen haben, weil sie den Christus nicht angenommen haben, weil sie es nicht wollten. Nicht, weil sie Gott vorgründigend bestimmt hat, dass sie sich daran stoßen. Sondern die Schrift sagt, die er in der Zeit sich zubereitet hat. Nicht vorher zubereitet, in der Zeit. Die Gefäße aber des Erbarmens, die hat er vorher berufen. Ich glaube an jedes Jota in der Schrift. Wenn Jesus so argumentiert, indem er sagt, dass zum Beispiel es die Auferstehung des Lebens gibt, wo er sagt, ich bin ein Gott Abraham, Isaaks, Jakobs und nur an der Zeit von ich bin, damit deutlich macht, Gott ist ein Gott der Lebenden und nicht der Toten. Wenn er sagt, ich bin, dann sind sie noch am Leben. Nur mit dem Wörtchen bin argumentiert er. Und das macht er nicht nur einmal. Dann bin ich davon überzeugt, dass jedes Jota inspiriert ist und dass hier, was wir hier haben, in der gleichen Zeitform wichtig ist. Die Gefäße des Zorns sind zubereitet in der Zeit. Warum? Sie haben sich gegen Gott aufgelehnt und Gott erträgt die Menschheit nur aus einem Grund, um sich am Ende im Gericht in ihnen zu verherrlichen. Das ist, was die Bibel sagt. Er bereitet sich dieses Gericht vor. Er bereitet sich diese Gefäße vor, um an ihnen das Gericht, seine Heiligkeit zu offenbaren. Aber die Gefäße des Erbarmens, die hat er vorbereitet. Das ist, was die Schrift sagt. Ich weiß, dass das nicht viele befriedigt, ist mir absolut klar. Aber das ist, was die Schrift sagt. Das ist, was die Schrift lehrt. Und ich höre so auf, indem ich euch kurz noch Petrus das zeige, dass Petrus das genauso macht. 1. Petrus, Kapitel 2, ich lese Vers 8. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sich an den Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Merkt ihr, wie er genau das macht? Diesen bestimmt, wann in der Zeit, daran sich zu stoßen. Aber wir sind ein auserwähltes Geschlecht zum Besitztum. Dieses Geschlecht hat Gott vor Grundlegung der Welt erwählt. Merkt ihr, wie bei Petrus, sofort ihr aber ein auserwähltes Geschlecht. Wie bei Paulus, sofort der Wechsel, sofort Klarstellung. Wir brauchen einen, da differenziert, der Theologie, wir müssen das differenzieren. Und nur weil manche sagen und so uns verlästern, dass wenn Gott so, dass man eine doppelte Prädestination lehrt zum Beispiel, dass Gott also Menschen auch vor Grundlegung zu Verderbnis dann erwählt hat. Und wo ist wieder die Verantwortlichkeit, wo ist die Gerechtigkeit, all diese Dinge. Ich sehe das nicht in der Schrift. Ich sage damit, dass es noch lange nicht unser Intellekt befriedigt und all diese Dinge erklärt. Noch lange nicht. Die einzige Erklärung nach meinem Verständnis, die die Schrift klar lehrt, ist, sagt, wer bist du Mensch? Das sagt sie klar. Aber wichtig ist, und wir halten uns und behalten uns das vor, unsere ewige Berufung ist, vor Grundlegung der Welt ein auserwähltes Geschlecht zu sein, ein königliches Priestertum, zum Besitztum, damit wir die Tugenden dessen verkünden, der uns berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das ist unsere Erwählung, das ist unsere Berufung, Opfer darzubringen, geistliche Schlachtopfer darzubringen, ihm zum Wohlgeruch. Ich möchte beten. Jesus Christus, dir Danke sagen für diesen herrlichen Abschnitt, für die herrlichen zwei Kapitel, die wir bis jetzt, knapp zwei, die wir behandelt haben, die wir uns angeschaut haben über unsere Stellung und über unsere Berufung, Herr. Was für eine gewaltige Wahrheit, was für eine herrliche Wahrheit wir in diesem Wort für uns haben. Jesus Christus, all das hast du nach deiner großen Barmherzigkeit gemacht, uns nicht nur wiedergeboren, sondern auch in diesen Stand geholt. Deine Barmherzigkeit und du bist würdig, dass wir dir opfern. Lobpreis, Anbetung und Dank. Das wollen wir tun und ich bitte dich für mich und für unsere Gemeinde, für unsere Geschwister und nicht nur in diesem Ort und nicht nur an diesem Ort, da wo sie überall sind, ob sie hören und nachhören, Telefon dabei sind, aus anderen Gemeinden kommen. Herr, ich bitte dich für dein Leib, Herr, für diese Zeit und nicht nur für diese Zeit. Herr, wecke in uns dieses Herz der wahren Anbetung. Mach uns bewusst in unserem Reden und in unserem Handeln, ob das dir ein Wohlgeruch ist oder nicht. Du bist wert, dass wir uns Zeit dafür nehmen. Und ich bitte dich, wirke durch deinen Heiligen Geist, wie wir es in Petrus gelesen haben, der uns zu diesem Glaubensgehorsam heiligt und reinigt. Und das bitte ich, Jesus, auf Grundlage deines Erlösungswerks. Amen.